Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Einfach beten. So heißt die Serie, so einfach heißt diese Serie, die wir hier beginnen wollen heute an diesem Tag. Und in dem Titel schwingt schon so vieles mit, was man zum Thema Gebet sagen kann. Wir müssen einfach beten. Ich weiß nicht, wie oft du diesen heißen Tipp schon jemandem mitgegeben hast, wenn man einfach nicht mehr wusste, was man sagen soll. Wenn irgendwie auch nichts mehr ist, was man richtig tun kann. Weißt du was? Das ist so schwierig, die Situation. Da hilft einfach nur beten. Da hilft es einfach nur zu beten. Wie oft haben wir das schon jemandem mitgegeben? Und es ist so wahr. Manchmal hilft einfach nur beten. Manchmal hilft es einfach nur, wenn wir uns an Gott wenden und sagen, Herr, jetzt brauchen wir hier dich. Und gleichzeitig schwingt in diesem Titel doch noch was anderes mit. Es schwingt mit, dass da eine Einfachheit im Gebet liegt. Denn ist Gebet nicht einfach? Ist Gebet nicht das Natürlichste der Welt? Und trotzdem stellen wir dann doch immer wieder fest, dass die Sache mit dem Beten dann irgendwie auch doch nicht ganz so einfach ist. Also egal, ob du ganz neu dabei bist und das erste Mal für dich so die Kraft des Gebetes entdecken, kennenlernen willst, in dieser Serie wird ganz vieles für dich dabei sein zum Lernen, zum gemeinsamen Lernen. Oder du bist eine alte Hase, bist seit 100 Jahren schon hier, hast 50 Mal die Bibel gelesen. Auch für dich werden viele Sachen mit dabei sein zum Lernen. Denn ich glaube, dass wenn es um das Thema Gebet geht, dann lernen wir nie aus. Es gibt immer etwas, was uns inspiriert, immer etwas, was uns hilft, in diesem Punkt im Gebet zu wachsen, besser zu lernen, Gott besser zu verstehen. Also lasst uns gemeinsam lernen zu beten. Und starten wollen wir mit der Frage, die ich gerade schon berührt habe. Warum beten gar nicht so einfach ist. Denn auf den ersten Blick ist ja eigentlich genau das Gegenteil wahr. Eigentlich ist Beten doch einfach. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und ich weiß, dass nicht jeder dieses Vorrecht, dieses Privileg hat. Ich empfinde es zumindest so als ein großes Privileg, schon als Kind von meinen Eltern ganz vieles mitbekommen zu haben. Die haben mir erzählt, wer Jesus ist. Sie haben mir erklärt, wie das mit der Kirche funktioniert. Sie haben mir erklärt, wie das mit dem Beten funktioniert und wer Gott ist. Das war es für mich so ein großes Privileg. Und als Kind fand ich Beten so einfach, zumindest in meiner Erinnerung. Es war so das Selbstverständlichste, für alles zu beten. Für das Essen, auch wenn es mal nicht so gut schmeckte. Vielleicht, dass es besser schmeckt. Für eine Klassenarbeit, für das Wetter zu beten. Dass ich mich mit meinen Nachbarn wieder vertrage oder dass sie nicht so doof sind. Oder was auch immer da alles war. Man hat für alles gebetet. So habe ich das als Kind gelernt. Und genauso bringe ich das meinen Kindern bei. Und ich liebe das. Tag für Tag sehen zu dürfen, beobachten zu dürfen, wie selbstverständlich meine Kids für alles beten. Sie beten für den Schulausflug, sie beten für Freunde, sie beten für Leute, für Menschen, die ihnen auf dem Herzen liegen. Und Ida, meine kleine Tochter, betet zurzeit immer dafür, dass niemand an coolen Tagen krank wird. Was für ein cooles Gebet, oder? Ich finde das total cool und irgendwie auch super reflektiert, denn natürlich, irgendwann wird jeder mal krank, aber es muss einen ja nicht gerade an einem coolen Tag erwischen. Gemeint sind damit Geburtstage, große, schöne Ausflüge oder auch einfach Sachen, wo coole Sachen anstehen. Wir müssen ja nicht gerade da krank werden, oder? Wie cool, was für ein gutes Gebet. Ja, als Kind hat man für alles und gegen alles irgendwie gebetet. Man hat einfach gebetet. Hände falten, Klappe halten, los geht's. So einfach. Und hat Jesus uns das nicht genauso beigebracht? Hat er uns nicht genauso beigebracht, dass wir mit allem und vor allem zu jeder Zeit zu ihm kommen dürfen? In dem bekannten Gebet, das Jesus selbst uns lehrt, da heißt es, und wir haben es gerade eben schon gemeinsam gebetet, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und ich will an diesem Punkt gerade mal stoppen. Ich finde es spannend, wie Jesus in diesem Bild, das er selber hier formuliert, zu seinem Vater, indem er uns beibringt, wie wir beten sollen, wie er hier von diesen ganz großen Gott-Themen, von dein Reich, dein Wille, Gott. Ich meine, was kann schon gegen Gottes Willen ankommen? Dein Reich, dein Wille direkt zum gewöhnlichsten Alltagsthema überhaupt switcht, nämlich zum Essen. Aus den großen Heilsthemen, dem großen Heilsplan Gottes sozusagen auf den Frühstückstisch. Einfach mal eben so, von hier nach da. Und das so unverkrampft, das so natürlich. Es kommt einfach so raus und es macht auch total Sinn, dass das so funktioniert. Denn in der Schöpfungsgeschichte bereits lesen wir ja, dass wir Menschen von Anfang an auf dieses Miteinander mit Gott hin geschaffen sind. Gott schafft den Menschen und nicht einfach so, sondern er schafft sich den Menschen als ein Gegenüber. Wir lesen dann in der Geschichte, wie Gott am Abend durch den Garten Eden läuft und dass er nach Adam sucht. Warum sucht er nach Adam? Um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und wenn wir ans Ende der Bibel schauen, dann lesen wir, dass wir eines Tages alle wieder mit ihm vereint sein werden und vereint mit ihm leben, Gemeinschaft haben, in dem natürlichsten Kontakt, den es irgendwie so geht, im natürlichsten Miteinander. So hatte Gott sich das vorgestellt. So hatte Gott sich das immer gedacht in unserem Miteinander zu Gott. Also ja, Gebet ist einfach. Es ist das Natürlichste der Welt, theoretisch. Doch warum kommt es uns oft dann so schwer vor? Wenn ich Bücher lese von großen Glaubenshelden, Bücher lese von Gebetsheroes, von Erweckungspredigern, von Menschen, die darüber schreiben und sie dann schreiben, wie sie Nächte durchbeten und sich eine Stunde anfühlt für eine Minute und ich dann in meine Gebetszeit gehe, sich eine Minute anfühlt wie eine Stunde, dann frage ich mich manchmal, was läuft hier schief? Warum ist das so schwer? Wo ist meine Leichtigkeit? Was mache ich irgendwas falsch? Ich weiß nicht, geht das nur mir so oder weiß irgendjemand, wovon ich rede? Gut, ich bin nicht ganz allein, das ist schon mal gut. Ein paar Leute, die ehrlich sind. Was mache ich falsch? Ja, wenn ich anfange zu beten und anstatt drauf loszureden, jeden zweiten Satz abwäge, ob man das wirklich so sagen kann, ob das klug formuliert ist und ob ich das Gott so hinschmeißen darf. Ja, wo ist dann meine kindliche Naivität, meine Schlichtheit hin? Wo ist mein Gebet, nicht an coolen Tagen krank zu werden? Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz oder dieses Gebet schon auseinandergenommen habe, wenn meine Tochter das betet und ich frage, was da dran ist jetzt klug und gut und richtig und warum ist das naiv? Wo ist mein Gebet, das einfach so gesprochen ist, weil mir das gerade so aus dem Herzen kommt? Ja, die Wahrheit ist, dass Gebet nie nur einfach sein wird. Manchmal ja, da haben wir eine gesegnete Zeit oder Zeiten sind gesegnet, in denen uns das Beten super leicht fällt und es ist so, als wäre Gott greifbar nah. Doch die meisten Zeiten sind doch eher wie folgendes, und lasst mich das mal in den Worten des Katechismus der katholischen Kirche ausdrücken, der alten Kirche, so viele Jahrhunderte auch die Christenheit schon prägt und beeindruckend in diesen Worten. Mich haben diese Worte in dieser Vorbereitung auf die Predigt sehr inspiriert. Dort heißt es, die großen Beter des alten Bundes vor der Zeit Christi lehren uns zusammen mit unserem Herrn Jesus, dass Beten Kampf bedeutet. Ein Kampf gegen wen? Gegen uns selbst und gegen die List des Versuchers, der alles unternimmt, um den Menschen vom Gebet, von der Vereinigung mit Gott abzuholen. Denn auch wenn wir alle mal in die Gemeinschaft mit Gott hinein geschaffen wurden, haben wir diese Nähe, diese Natürlichkeit zu Gott hin verloren durch den Sündenfall. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt und das, was einmal so natürlich, so einfach da war, das ist uns verloren gegangen. Und Gebet, diese Beziehung ist an manchen Punkten zum Kampf geworden. Und lasst uns diesen Kampf, von dem der Katechismus hier schreibt, lasst uns diesen Kampf mal etwas näher anschauen. Wir lesen hier ja von zwei Gegnern, die wir, so beschreibt es hier ja, die wir zum Gebet haben und finden, uns selbst und den Versucher. Der Versucher ist der Teufel hier. Konzentrieren wollen wir uns an diesem Sonntag, in dieser Predigt, aber vor allem mal auf den ersten Teil, uns selbst. Es sei denn, ihr habt irgendwie noch bis 17, 18 Uhr Zeit. Ich entnehme. Ein paar ja, okay. Aber ich nehme für die meisten ist in Ordnung, wenn wir uns konzentrieren auf das Erste und sagen, komm, wir gucken uns mal diesen Kampf gegen uns selbst an, den wir alle Tag für Tag führen, wenn wir ins Gebet gehen. Inwiefern ist der Kampf nun also ein Kampf gegen uns selbst? Schon eine spannende Formulierung in sich, ja, oder? Ein Kampf gegen sich selbst. Er ist gegen uns selbst, weil unsere menschliche Natur so viele Dinge mitbringt, die uns von Gott fernhalten. Jesus erklärt uns das einleitend in das Vaterunser ganz gut. Viel zu oft überspringen wir, auch in diesem Kapitel in Matthäus 6, überspringen wir diese Verse und wir springen gleich hin zum Vaterunser, weil uns dieser Text vertraut ist, weil wir den so gut kennen und man geht schnell zu dem hin, was einem vertraut ist. Doch die Verse davor sind super lehrreich und interessant, weil sie uns sehr, sehr viel beibringen über das Gebet. Und so möchten wir uns diese Verse vor dem Vaterunser heute mal anschauen. Und ich möchte drei Gebetshindernisse, so habe ich das mal genannt, drei Gebetshindernisse herausarbeiten, die Gebet zum Kampf gegen uns selbst machen. Und unser erstes Hindernis ist folgendes, das habe ich wie folgt benannt. Es ist unser Motiv. Schauen wir uns den Vers 5 einmal an. Dort heißt es, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und in den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Jesus stellt hier mit diesem Vers, den er uns hier lehrt, stellt im Grunde genommen die Frage nach dem, warum. Warum wir beten. Oder anders gesagt, um auch auf den Titel meines Punktes hier zu kommen, es ist die Frage nach unserem Motiv. Jesus kritisiert die Heuchler, die ihr Gebet zur Schau stellen. Menschen, die ihr Gebetsleben inszenieren, die beten, damit andere einen bestimmten Eindruck von einem haben. Und bevor du das jetzt abtust, weil du sagst, naja, ich habe ja noch nie auf dem Marktplatz gestanden und irgendwie Schau gebetet oder sowas, lass uns da noch mal ein kleines Stück zurückgehen und uns ehrlich hinterfragen. Kennen wir das nicht alle doch auch ein bisschen? Dass uns wichtig ist, was andere von uns denken. Und dass wir unsere Gebete ausschmücken, dass wir sie klug klingen lassen, dass wir zu bestimmten Punkten vielleicht ganz bewusst beten und zu anderen Zeiten nicht, weil es uns eben wichtig ist, was doch mein Gegenüber von mir denkt. Doch das Problem ist, und ich hoffe, es ist okay, wenn ich in einen oder anderen Punkt hier auch mal provoziere, das Problem ist dabei, dass unsere Gebete dann, wenn sie so formuliert sind, doch nur noch so halb für Gott sind. Denn klar, sie sind zu Gott gesprochen, aber das Motiv, warum wir beten, ist doch vielmehr unser eigenes Image, was andere von uns denken. Ihr Lieben, wir haben nun mal diese Ich-Bezogenheit in uns drinne und sie ist Teil unserer menschlichen Natur. Dort ist ein Ego in uns, das genährt werden will. Dort ist eine Unsicherheit, die ausgeglichen werden will. Und deswegen ist das Gebet immer auch ein Kampf gegen uns selbst. Es ist ein Kampf gegen diesen Drang, dass es irgendwo um mich gehen muss. Es ist ein Drang dagegen, dass ich am Ende was davon haben muss. Und im Gebet, ihr Lieben, stehen wir dagegen auf. Im Gebet stehst du dagegen auf. Weniger von mir, mehr von dir. So haben wir es gerade gesungen. Und ich hoffe, du hast fleißig mitgesungen. So haben wir es gemeinsam ausgedrückt. Weniger von dir, mehr, andersrum, weniger von mir, mehr von dir. So rum ist richtig. So haben wir es gesungen. Und das Ganze stützt sich natürlich auf den Vers aus Johannes 3, Vers 30, wo es heißt, Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Gebet ist immer ein Kampf gegen mich selbst. Weil es ein Kampf ist gegen das Ego, gegen die Unsicherheit, gegen diesen Drang, dass es um mich geht. Und wir sagen, nein, wir legen das ab und wir sagen, Gott, es geht um dich und nicht so sehr um mich. Amen. Aber schauen wir weiter. Schauen wir uns einen weiteren Punkt an, den wir in diesen Versen hier finden. Was ist das nächste Gebetshindernis und dieses finden wir in Vers 6. Dort heißt es, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, er wird dir vergelten. Wenn du beten willst, dann geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür. Ist dies hier, dieser Vers, der ja auf diesen anderen folgt, ist dies die Erklärung, wie wir es nun tun sollen, im Gegensatz zu dem, wie die Heuchler es tun und nicht machen sollen? Also nicht in der Öffentlichkeit, sondern allein? Vielleicht. Vielleicht spricht Jesus hier aber auch eine nächste Herausforderung an, die wir alle kennen. Wir sind, wenn wir ganz ehrlich sind, doch eigentlich fast nie so richtig allein. Ich meine, ja, wir haben nicht immer Menschen um uns herum die ganze Zeit, aber wir sind umgeben von so vielen Dingen, von unserem Smartphone, von irgendeinem Tablet, von dem Fernseher, von Netflix, von irgendwelchen Spielchen, die wir hier und da haben, von Werbung. Alles buhlt um unsere Aufmerksamkeit. Und das Zimmer, von dem Jesus hier spricht, ist genau das Gegenteil von dem. Das Kämmerlein. Wenn wir uns anschauen, wie die Häuser der damaligen Zeit gebaut waren, dann ist das, was Jesus hier adressiert und worauf er anspielt, ist sowas wie die Speisekammer eines Hauses der Antike. Meist gelegen in der Mitte des Hauses, ohne Fenster. Es hatte ja auch nicht die Funktion, dass du rausschaust. Es war in der Mitte des Hauses gelegen, so dort, wo es am kühlsten war. Dort lagerte man einige Lebensmittel, mehr aber auch nicht. Dieses Zimmer, dieses Kämmerlein hatte in der Regel eine Tür, keine Fenster. Du konntest in einen Weg reingehen und es war dunkel und du konntest wieder rauskommen. Du konntest nicht gut reinschauen, was drinnen passiert. Und wenn du drinnen warst, konntest du auch nicht gut rausschauen. Und damit steht dieser Raum, von dem Jesus, den Jesus hier spricht, er steht im Grunde genommen für sowas wie dein Alleinsein mit Gott. Und ich glaube nicht, dass uns dieser Vers hier sagen soll, dass wir nun alle hingehen müssen, du in deiner Wohnung oder in deinem Haus, wo auch immer du wohnst, jetzt hingehen müssen und uns ein Kämmerlein bauen müssen. Sonst hätte er uns vielleicht irgendwie eine Bauanleitung noch dazu gesetzt oder sowas. Nein, ich glaube nicht, dass es das ist, was Jesus uns hier sagen will. Aber ich glaube durchaus, was er uns sagen will, ist, dass dieser Raum hier für einen ablenkungsfreien Raum steht, in dem wir ungestört diese Zweisamkeit mit Gott haben können. Ja, wenn Jesus in diesem letzten Vers also unser Motiv adressiert, dann geht es hier in diesem Vers um unsere Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich brauche niemandem erklären, wie umkämpft unsere Aufmerksamkeit in der heutigen Zeit ist. Ja, wir brauchen Raum im Leben, wo wir die Lautstärke des Lebens runterfahren können, wo wir den Lärm, wo wir die Ablenkung ausblenden können. Und das kann so Unterschiedliches sein. Ja, vielleicht ist es deine Speisekammer, keine Ahnung. Aber wahrscheinlicher ist, dass es was anderes wird, was du suchst, wo du dir diesen Raum unabgelenkt suchst. Vielleicht sind es deine Joggingschuhe. Wenn du dir deine Joggingschuhe anziehst und deine Runde läufst, dass du sagst, das ist der Moment, wo ich für Gott bin. Meine Frau Imken macht das so und ich beneide sie manchmal darum, dass sie da so einen guten Rhythmus gefunden hat und ihre Gebetszeiten in dieser Joggingzeit so gut irgendwie damit verbunden hat. Ihr Kämmerlein, ihr stilles Kämmerlein, wo alle anderen Ablenkungen ausgeblendet sind. Vielleicht ist es dein Auto auf dem Weg zur Arbeit. Wie wär's, wenn du das Radio mal ausschaltest? Wenn du vielleicht sogar den tollen christlichen Podcast ausschaltest? Und einfach sagst, das soll mein Kämmerlein werden. Das soll der Moment werden, wo ich mit Gott bin, wo ich alle Ablenkungen ausblende. Bitte achte weiterhin auf den Straßenverkehr für dich und für all deine Mitmenschen. Aber darüber hinaus ist das mein Kämmerlein, mein Ort, in dem ich konzentriert bin, wo alles andere mal ausgeblendet wird, bis ich ankomme und den Motor abstelle. Ist das mein stilles Kämmerlein? Für meine Mama, und ich denke, jeder von uns kennt das, man hat so Bilder im Kopf, Erinnerungen, Sachen, an die man sich erinnern kann. Und für mich habe ich genauso Erinnerungen auch an meine Mama, wie sie zu Hause den Staubsauger anmacht. Und wenn das passierte, sie anfing, in Sprachen, in Zungen zu beten, bis der Staubsauger wieder ausging. Ihr Kämmerlein. Wir hatten 5 Kinder zu Hause, da war nicht viel mit Ruhe, da war nicht viel mit mal sich ganz rausziehen. Und sie hat sich was anderes gesucht, wo sie sagte, wenn das passiert, dann weiß ich, dann blende ich alles andere aus. Und sie war dann auch nicht gut ansprechbar. Aber es war okay, sie war in ihrem Kämmerlein. Vielleicht ist es ein schöner Sessel in deinem Wohnzimmer, von dem du sagst, wenn ich da reingehe, dann ist das mein Moment, dann ist es meine Zeit mit Gott. Du nimmst dir eine schöne Tasse Kaffee oder Tee mit, du lässt dein Handy irgendwo anders im Raum liegen, aber du sagst, wenn ich hier sitze, dann ist das mein Kämmerlein. Und wenn ich uns das hier so erzähle und wenn ich uns Beispiele gebe, wie sie das aussehen kann, dann denke ich, es ist jedem von uns bewusst, wie herausfordernd das ist, sich solche Räume zu schaffen und wie umkämpft sie sein werden, selbst wenn wir sie denn einmal für uns gefunden haben. Auf die Suche zu gehen nach diesem ablenkungsfreien Ort für unsere Gottzeiten, Gottmomente. Es ist umkämpft. Unsere Aufmerksamkeit ist umkämpft. Und deswegen ist auch dies ein Kampf des Gebets gegen uns selbst. Weil unsere menschliche Natur, wir selbst, uns immer wieder in allem Möglichen an Ablenkung verrennen werden, wenn wir uns das nicht genau denken und planen. Ein Vers habe ich noch. Könnt ihr noch? Ein weiterer noch. Nein, es sind sogar 2, aber es ist ein weiterer Punkt. Vers 7 und 8. Dort heißt es: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater im Himmel, er weiß, was ihr bedürft, noch bevor ihr ihn bittet. Spannender Vers, oder nicht plappern wie die Heiden. Was meint Jesus wohl damit? Ich denke, dass Jesus meint, sind Menschen, die kein Verständnis haben von dem Konzept eines lebendigen Gottes, der eine Beziehung zu uns Menschen, zu dir und zu mir haben will. Und er spricht die falsche Annahme an, dass viele Worte, dass viele große Worte uns helfen können, von Gott zu bekommen, was wir wollen. Ja, wenn ich nur die richtigen Worte finde, wenn ich die richtigen Worte nur oft genug sage, irgendwann werde ich Gott schon müde geredet haben. Irgendwann werde ich schon kriegen, was ich will. Als ob Gott da oben im Himmel irgendwo sitzt und so einen Ladebalken vor sich hat. Ich habe uns hier mal so einen Ladebalken mitgebracht, der so langsam voll wird, je mehr wir reden und je mehr Worte wir haben. Und wenn dieser Balken irgendwann voll ist, dann kriegen wir wieder was umsonst. Dann ist wieder was drin für uns. Dann muss er wieder was machen. Und auch wenn niemand so platt ist, das zu glauben, gleichen unsere Worte, unsere Gebete doch manchmal genau dem, oder? Wir nutzen Gott im Grunde genommen. Wir benutzen ihn für etwas, um etwas zu bekommen. Wir nutzen ihn wie so eine Art Wunschautomaten. Doch was ist, wenn die Intention des Gebets, die Idee des Gebets eigentlich eine ganz andere ist? Es heißt hier ja in diesem Vers 8, den wir gerade gelesen haben, denn euer Vater weiß eh, was ihr bedürft, noch bevor ihr ihn gebeten habt. Es ist ja nicht so, ihr Lieben, dass wir Gott erklären müssten, was los ist. Gott braucht keinen News-Ticker, um auf dem Laufenden zu bleiben. So nach dem Motto 6.15 Uhr, 15 Minuten zu spät aufgestanden. 6.45 Uhr, Fuß gestoßen. 7.30 Uhr, Fuß tut immer noch weh, Gott. Nein, Gott braucht doch keine Infos von uns. Er wusste schon, als du aufgestanden bist, dass du dir gleich den Fuß stoßen wirst. Wenn, dann hätte er dir sagen können, dass es nachher wehtut, nicht andersrum. Gott muss doch von uns nicht informiert werden. Wir sollen Gott auch nicht nutzen wie irgendwie so eine Art Service-Hotline. Doch ich glaube, manchmal tun wir genau das. Für einen Parkplatz drücke die 1. Für eine Heilung drücke die 2. Für einen neuen Job drücke die 3. Und für alle anderen Anliegen drücke die 4. Nein, Gott geht es doch nicht um Infos. Wenn er das doch alles schon weiß. Es geht ihm nicht um Infos. Ja, wenn er das alles schon weiß, kann es sein, dass es beim Gebet um was anderes geht? Kann es sein, dass es beim Gebet viel mehr um das Sein, um das Dasein geht, als um das Tun. Ihr Lieben, wir nutzen Gott nicht im Gebet. Er ist nichts, was wir benutzen. Wir verbringen Zeit mit ihm. Und darum geht es im Gebet. Wir verbringen Zeit mit ihm. Es ist eine Beziehung, die wir pflegen. Und deswegen sind unsere Gebetszeiten, die wann und wo und wie auch immer du die vielleicht pflegst und du setzt dich auf deine Bettkante und verbringst deine Zeit im Gebet oder in deinem Auto oder was auch immer wir gerade schon an Szenarien überlegt haben, wo und wie man das gut machen könnte. Du bist am Essenstisch und sprichst dein Gebet. All diese Gebete, die du sprichst, all diese Zeiten, die wir mit Gott verbringen, sie sind nicht zu trennen vom Rest unseres Lebens, von unserem Alltag, von den Sorgen, die du hast. Wenn du auf der Arbeit bist, wenn du am Tisch mit deiner Familie sitzt oder wenn du im Badezimmer dich fertig machst. Gott und unsere Gebetszeiten sind von all dem nicht zu trennen. Und lasst mich das nochmal ein letztes Mal oder hier auf den Katechismus zurückgreifen, den ich schon zitiert habe. Den hat mich wirklich inspiriert. Ich habe hier einen tollen Satz gefunden, der mich lange nachdenken lassen hat. Und dort heißt es in einem Kapitel und unterstreicht diesen Punkt so gut. Wir beten, wie wir leben, weil wir leben, wie wir beten. Ich wiederhole uns den nochmal. Es hat eine Weile gedauert, bis ich den geschnellt habe. Wir beten, wie wir leben, weil wir leben, wie wir beten. Das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Eben weil Gebet das Pflegen einer Beziehung ist und nicht ein Abarbeiten einer To-Do. Es zieht sich durch unser ganzes Leben hindurch und wir können das nicht in Scheibchen schneiden und immer mal wieder platzieren. Und lasst mich versuchen, das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen. Wenn ich von meiner Frau getrennt bin, weil ich reise, weil ich verreist bin oder sowas, ich bin jetzt gerade für eine Woche in den USA gewesen und logischerweise waren wir dadurch voneinander getrennt. Sie war hier in Deutschland, ich war in den USA. Dann lebe ich doch, wenn ich unterwegs bin, lebe ich ja nicht, als wäre ich nicht verheiratet. Ich verhalte mich trotzdem, obwohl wir voneinander getrennt sind, ich verhalte mich trotzdem wie ihr Ehemann, denn ich bin nach wie vor ihr Ehemann. Die Ehe ist ja kein aus den Augen, aus dem Sinn Art von Beziehung. Nein, ich denke weiter an sie. Wir reden miteinander, wir sprechen miteinander, wir schreiben uns. Mein Verhalten, mein ganzes Verhalten, wenn ich unterwegs bin, ist davon geprägt, dass ich verheiratet bin. Es prägt mein Verhalten, meinen Umgang mit anderen Frauen, die ich treffe. Es prägt meinen Umgang mit Finanzen, was und wofür ich Geld ausgebe. Mich kümmert, auch wenn ich unterwegs bin, weiterhin, wie es ihr geht. Mich interessiert, wie ihr Tag läuft. Schatz, ich liebe dich. Mich interessiert, wie dein Tag läuft. Und wenn wir uns dann wiedersehen, dann setzen wir unsere Beziehung einfach nahtlos fort, weil sie nie unterbrochen war, weil es einfach so weiterlief, ganz natürlich, weil es ja keine zwei Leben sind, sondern weil es alles zusammengehört. Nur handeln wir, wenn es um das Gebet geht, und auch hier, wir sind reden von einer Beziehung zu Gott. Nur handeln wir, wenn es um das Gebet geht, manchmal genau andersrum. Wir denken nicht an Gott. Wir reden nicht mit ihm. Unser Verhalten, unser Leben ist von dieser Beziehung im Grunde genommen nicht bestimmt. Und dann gehen wir in unsere Gebetszeit mit ihm, in das 1:1 mit Gott und wollen, dass alles wieder close ist, dass wir super nah miteinander sind, dass Gott und ich, dass wir Buddies sind, dass alles cool ist. Probier das mal mit deiner Frau, probier das mal mit deinem Mann, probier das mal mit einer Freundin, mit Freunden. Nichts miteinander zu tun, alles gekappt. Und wenn man miteinander zusammen ist, soll auf einmal alles wieder cool sein. Das klappt vielleicht 1-2 Mal, aber irgendwann fühlt man sich doch verarscht, oder? Irgendwann fragst du dich doch, jetzt im Ernst, kannst du dich entscheiden? Entweder sind wir close oder nicht, aber wir können doch nicht beides haben. Wir können das doch nicht immer switchen. Close, nicht close. Miteinander unterwegs, nichts miteinander zu tun. Und ihr Lieben, von Jesus lernen wir genau das. Wenn wir Jesu Leben beobachten, sehen wir genau das. Wir sehen, wie Jesus mit seinem Vater, mit Gott im Alter ganz natürlich im Austausch ist. Er bittet ihn um Hilfe bei Wundern. Er betet am Tisch zu seinem Vater und sagt, dass er das Essen segnen soll. Und auch am Kreuz, als es Jesus schlecht geht, da betet er laut zu Gott. Aber nur weil sein Gebetsleben in seinen Alltag, in seine natürlichsten Stunden und all diese Sachen so integriert und mit drinne waren, bedeutete das nicht, dass Jesus sich nicht auch Zeiten nehmen würde, in denen er alleine ist mit Gott. Er hatte das eine wie das andere, weil es nicht wie zwei Leben waren, sondern weil er sagt, das ist alles zusammen. Es ist das Leben, es ist das Pflegen einer Beziehung. Und das hatte verschiedene Ebenen. Das sah mal so aus, mal so. Es war nicht statisch, es war nicht einspurig. Nur leider rutschen wir, zumindest ist das meine Beobachtung bei mir selbst und auch wenn ich mit Menschen rede, auch mit Menschen spreche über das Gebet und ihr Gebetsleben, stelle ich fest, dass unsere Gebete viel zu häufig in dieses Wunschautomaten- und Hotline-Gebet-Stil abrutschen. Wir denken so doll von uns selbst aus, von unseren Sorgen, von unseren Gedanken, von unseren Verantwortlichkeiten, das, wo wir irgendwie jemanden oder Hilfe brauchen, dass wir vergessen, dass es Gott doch eigentlich um eine Beziehung zu ihm geht. Aber weil wir so doll von uns aus denken und Gott so schnell abrutscht zu etwas, zu jemandem, den wir nutzen können, damit er unserem Leben dient, weil unsere menschliche Natur uns leider hierin immer wieder zieht, ist das Gebet auch hier ein Kampf gegen uns selbst. Tja, was ist Gebet nun? Ist es einfach oder ist es schwierig? Nun, es ist beides. Es ist beides. Das Gebet ist immer eine Konfrontation mit unserer menschlichen Natur, die dafür sterben muss. Und nichts und niemand stirbt gern. Und deswegen ist es ein Kampf, deswegen ist es schwer. Und gleichzeitig dürfen wir unverkrampft und ganz natürlich und unkompliziert zu Gott kommen. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, worum es im Gebet wirklich geht. Wir beten ja nicht um des Betens willen. Nein, wir beten um Gottes Willen. Wir beten noch um Gottes Willen. Oder lasst es mich vielleicht so sagen, Christen glauben im Grunde genommen gar nicht an die Kraft des Gebets. Wir glauben an die Kraft Gottes. Und das ist der Grund, warum wir beten. Das ist ein feiner, aber doch ein deutlicher Unterschied. Wir glauben nicht an die Kraft des Gebets, denn es geht nicht um das Gebet. Wir glauben an die Kraft Gottes und das ist der Grund, warum wir beten, weil es nicht so sehr darum geht, was und wie du es tust, sondern darum, wen du triffst, wen du im Gebet triffst, mit wem du Zeit verbringst, wenn wir ins Gebet gehen, wem du begegnest. Und wenn uns das bewusst ist, wenn es beim Gebet nicht darum geht, mache ich alles richtig oder kann ich das so sagen, sondern wie treffe ich hier gerade, dann entspannt uns das so sehr und das kann unser Gebetsleben von Grund auf verändern. Und deswegen will ich uns ermutigen. Lasst uns Beter sein. Lasst uns Menschen sein, die ins Gebet gehen, die Gott suchen. Ob es uns leicht fällt oder nicht. Es ist manchmal ein Kampf. Und bitte lass dir von nichts und niemandem einreden, dass du damit alleine bist, wenn es dir schwer fällt zu beten. Dein Gebet ist nun mal ein Kampf. Es ist ein Kampf gegen uns selbst. Und es ist ein Kampf gegen den Versucher, gegen den Teufel, der Interesse daran hat, dass du deine Beziehung zu Gott nicht zum Laufen kriegst. Wenn du es nicht schaffst, Zeit mit ihm zu verbringen, daran hat niemand mehr Interesse als der Teufel. Gebet ist ein Kampf. Und es gibt etwas, unsere menschliche Natur und den Teufel, die arbeiten dagegen an. Und deswegen kämpfen wir diesen guten Kampf, um diese Zeit, diese Beziehung zu Gott zu haben. Es kann uns so entspannen, wenn wir wissen, es gibt eigentlich nichts, was ich falsch machen kann, weil es nur darum geht, dass ich Zeit mit ihm verbringe. Und vielleicht, und ich möchte dir das als Impuls gerne mitgeben, Vielleicht probierst du es mal aus, wenn du Schwierigkeiten hast mit deinem Gebet, deinem Gebetsleben, dass du dir Zeiten nimmst, dir irgendwo suchst, wo kann das sein? Vielleicht ist das wirklich, dass du mal sagst, ich bin bei Pray First mal mit dabei, ich probiere das mal aus. Und dass du, wenn du sagst, das ist jetzt meine Gebetszeit, nicht beginnst zu reden, sondern einfach mal da bist. Hast du es mal erlebt, wie schön das sein kann, mit jemandem, dem man super vertraut ist, einfach nur beieinander zu sein, ohne reden zu müssen? Das ist was Besonderes. Probier das mal mit Gott. Sag, ich bin einfach jetzt da und es ist schön, dass du da bist. Und ich will einfach mal zur Ruhe kommen in deiner Gegenwart. Ich brauche nicht viele Worte sprechen. Es ist einfach schön, hier zu sein. Ich will dich ermutigen. Geh aus diesem Sonntag raus und sag dir, ich will an meinem Gebetsleben arbeiten. Denn diese Beziehung zu Gott ist mir wichtiger als alles andere. Und deswegen werde ich mir Zeiten suchen, die unabgelenkt sind. Ich werde mein Motiv immer wieder hinterfragen und gegen diesen Drang ankämpfen, dass es um mich gehen muss. Und ich werde einfach Zeiten mit Gott verbringen, um nicht in diese Versuchung zu geraten, ihn wieder für irgendwas zu nutzen, was ich gerade brauche. Gott, für eine Beziehung. Der will Kontakt mit dir. Er will Zeit mit dir haben. Denn dafür bist du geschaffen. Dafür bist du geschaffen. Darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Weißt du, wie heilsam es ist, wenn wir in diese Zeiten, wenn wir verstehen und erkennen, dass dort ein Gott ist, ein Gegenüber, der uns so sehr liebt. Ich habe den Eindruck, dass Menschen hier sind, die das Gebet begonnen haben zu meiden, mit Gott zu reden, und du lässt ihn nicht mehr richtig an dich ran, weil du Angst hast, was er vielleicht sagen wird. Den Eindruck, dass Menschen hier sind, die sehr viel Herausforderndes und Schwieriges für sich selbst erlebt haben, und vor allem hast du das Gefühl, dass du nicht viel wert bist und dass du nichts in deinem Leben hast, was du Gott irgendwie geben oder bieten könntest. Und du hast Angst, dass wenn du zu Gott redest, dass er dir das nur bestätigen wird, dass das wirklich wahr ist. Du hast Angst, dass Gott eigentlich dein Urteil über dich selbst, dass er das bestätigt. Aber ich will dir sagen, dass Gott nicht so ist. Gott liebt dich. Gott ist dein Schöpfer. Er ist derjenige, der dich kannte, noch bevor irgendjemand anders von dir wusste. Gott ist derjenige, der nur gute Gedanken über dich hat. Und wenn er dich sieht, dann freut er sich. Und er liebt dich von Herzen. Und ich will dir Mut machen, dass du dein Herz neu wieder öffnest für Gott. Ihn daran lässt, reinlässt. Denn das, wo du so viel Schmerz empfindest in deinem Herzen, da ist Gott und er kann das heilen. Und wenn du das tust, dann wirst du von ihm Barmherzigkeit, Gnade und Liebe empfangen. Du wirst sehen und erneut spüren, wie liebevoll er ist. Er ist derjenige, der dein Herz heilen kann. Deswegen ist meine Ermutigung an dich. Lass ihn wieder ran. Sperr ihn nicht aus. Lass ihn ran, denn er will dich heilen. Er will dir gut tun. Er ist für dich da. Jeden Tag. Er wartet nur auf dich. Er wartet nur auf dich. Und wenn du hier bist und vielleicht noch nie so einen Bezug zu Gott gehabt hast, vielleicht hast du noch nie so zu Gott geredet, vielleicht weißt du von ihm, vielleicht kennst du ihn, vielleicht glaubst du sogar an Gott, aber dass es so persönlich war, das hast du so noch nie erlebt. Dann will ich dir Mut machen. Wag es. Und sag Gott, hier bin ich. Und du sollst jetzt nicht mehr nur irgendwie ein kosmisches Irgendwas sein, sondern du sollst mein Gott werden. Die Bibel erzählt uns das, ich habe uns das vorhin gesagt, dass wir Menschen getrennt sind von Gott, weil uns Sünde und Schuld von Gott, von dem perfekten, von dem ewigen Gott, dem heiligen Gott trennt. Aber die Bibel erzählt uns, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, weil Gott darum wusste und er alles in Bewegung gesetzt hat, eine Brücke zu bauen zu uns Menschen. Und deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen und der Lohn der Sünde, so sagt uns die Bibel, ist der Tod. Und Jesus ist am Kreuz gestorben als Sohn Gottes, ohne Schuld und ohne Sünde, um für uns alle diesen Preis zu zahlen, damit wir, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir Jesus sagen, wir bitten dich, dass du unsere Schuld vergibst und wir wollen, dass du Herr in unserem Leben bist, in meinem Leben bist, dann wird er uns unsere Schuld vergeben und diese Beziehung, dieser Bezug zu Gott, er wird wieder hergestellt und wir kommen wieder an diesen Punkt der Beziehung, für die wir ursprünglich geschaffen sind. Und ich kann dir sagen, es gibt etwas in deinem Leben, es gibt dort eine Suche in deinem Leben, in deinem Herzen, die wird nie zum Ende kommen, sie wird nie gestillt sein, bis du sie in Gott findest. Weil wir sind als Menschen zu Gott hin geschaffen und solange diese Beziehung gebrochen ist, ist dein Suchen in uns, was nicht gestillt wird. Deswegen ist meine Ermutigung an dich, wenn du das bist und du hast noch keine Beziehung zu Gott, Gott, Jesus ist noch nicht Herr in deinem Leben, dann geh diesen Schritt und sag ihm, ja, hier bin ich. Ich will das probieren mit dir. Vielleicht hast du ganz vieles noch nicht verstanden. Keine Angst, du bist in guter Gesellschaft. Das haben wir alle nicht. Gott wird nie vollends für uns zu verstehen sein. Aber das, was ich dir versprechen kann, was du erleben wirst, ist ein Gott, der dir zuspricht, dass er dich liebt und dass er einen Plan und dass er einen Sinn für dein Leben hat, dass du nicht alleine bist. Und du wirst verstehen und du wirst erkennen, dass diese Beziehung, dieser Gott, ist das, was dir immer gefehlt hat. Ihr Lieben, ich möchte gerne zwei Gebete sprechen. Ich möchte einmal beten für die erste Gruppe von Menschen, die hier ist und du sagst, da ist so viel Schmerz in meinem Leben und ich traue Gott nicht daran zu lassen, weil ich Angst habe, dass er das bestätigt, was über mich denke. Ich will beten, dass Gott dein Herz heilt und du erkennst, wie liebevoll und wie gut er ist und wie sehr er dich liebt. Und dann möchte ich gerne beten für jeden Einzelnen hier, der sagt, ich möchte das mit Gott wagen. Ich möchte ihm mein Leben geben. Und ich merke, da ist ein Suchen in mir. Und wenn ich das dadurch gestillt kriege, dann brauche ich diesen Gott. Komm, ich bete mit uns. Und ich bitte Jesus, dass jeder Einzelne, der hier ist und einen Schmerz in seinem Herzen empfindet. Menschen, die dich nicht an sich ranlassen, weil dort einfach eine Angst, eine Not im Herzen ist. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns Mut gibst, dich wieder ranzulassen. Ich bitte dich, Jesus, dass du Heilung schenkst in gebrochenen Herzen. Dort, wo Verletzungen uns hart und verschlossen gemacht haben, Herr, dass du das wieder öffnest. Jesus, ich will dich bitten, dass du uns in so einem Herzen, in der Tiefe unseres Herzens berührst. Und dass die Worte, die wir ausgesprochen haben über uns selbst, vielleicht andere ausgesprochen haben über uns, dass sie zerbrechen in deiner Gegenwart und in deinem Zuspruch, der wahr ist und der steht, dass du uns liebst. Und dass du uns wunderbar geschaffen hast. Und nichts kann sich dieser Wahrheit entgegenstellen. Herr, du hast uns wunderbar geschaffen. Und das steht und es ist wahr. Und ich will beten für jeden, der hier ist und sagt, ich möchte heute eine Entscheidung für diesen Jesus treffen. Ich will das mit Gott probieren. Vielleicht merkst du, wie dein Herz pocherst, wie du merkst, das bin ich. Und ich glaube, das ist meine Entscheidung. Ich glaube, ich bin gemeint. Darf ich dich bitten, dass du so mutig bist und mir gleich deine Hand zeigst? Ich würde gerne mit dir beten. Weißt du, Jesus sehnt sich schon danach, diese Beziehung mit dir zu haben. Er wartet auf dich. Und es ist so vieles, was er dir zusprechen will. Da ist so vieles, was er in dein Leben hineinlegen will. Dinge, wo er dich unterstützen, wo er dir helfen will. Vor allem will er da sein, will an deiner Seite sein, sodass es keinen Moment gibt, wo du sagst, ich bin irgendwie allein, denn Gott ist da. Gott ist da und er ist an deiner Seite. Wenn du das bist und du sagst, ich möchte Jesus heute mein Leben anvertrauen und das mit ihm wagen. Ich möchte, dass er mir meine Schuld vergibt und ich möchte das los sein, diese ganze Last von Schuld und von Sünde und will in diese Beziehung mit Gott wieder einsteigen. Dann zeig mir doch jetzt einmal deine Hand. Dankeschön, Dankeschön, ja, Dankeschön. Ich habe die Hände gesehen. Dankeschön. Und ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam beten, ein Gebet sprechen. Und gemeinsam darf ich uns einladen, dass wir das gemeinsam beten, dass ihr mir das nachsprecht. Und wir beten, Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünde gestorben bist. Und ich nehme die Vergebung in Anspruch, die du für mich erwirkt hast. Und ich bitte dich, mach mich frei von aller Schuld und Gebundenheit. Ich will dir folgen. Du sollst mein Gott sein. Und ich will dir gehorchen. Von heute an für immer. Amen.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hope.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.